Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Walter Eule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren.
Herzlich willkommen zur Waldohreule. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Auch heute sprechen wir quasi wieder weit voneinander entfernt, aber sind uns übers Internet doch verbunden. Ich sitze in Berlin und mein Gesprächsgast, der einmal Hallo sagt und auch gerne seinen Namen.
Ja, hallo, ich bin Silvester Tammers. Ich mache das Lux-Projekt beim NABU Thüringen und freue mich heute auf eine tolle Sendung und eine schöne Aufzeichnung, gute Gespräche, gute Vibes und eine gute Stimmung.
Die werden wir auf jeden Fall haben, genau wie Sie hören. Sitze ich in Berlin und Silvester in Thüringen. Und bevor wir ganz groß starten, möchten wir natürlich, Silvester, dich ein bisschen kennenlernen. Und dazu ist die Einstiegsfrage ganz spannend. Welches Lebewesen wärst du eigentlich gerne? Könntest du ein anderes Lebewesen als ein Mensch sein?
Also das liegt ja fast schon auf der Hand, ne? Also man muss da nicht weit
muss
greifen.
Muss ich das Offensichtliche
aber
sagen.
Ja, genau. Also der winkt mit dem Zaunsfeld. Nein, tatsächlich, die Frage fand ich total spannend, ne? Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil man ja als das, was man ist, sozusagen die Welt gesetzt wurde, ja sozusagen nicht abschütteln kann. Und ich habe mir lange überlegt, nachdem du mir das mal geschickt hattest, die Fragen im Vorfeld, was wäre ich denn gern für ein Lebewesen oder Tier? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Im Prinzip kommt man immer wieder darauf zurück, ne, dass man ja wahrscheinlich doch am Ende Mensch sein will, weil die Arbeit, die man sich gemacht hat, in seinem Leben einzurichten und so weiter, man kommt damit klar und fühlt sich wohl, gut aufgehoben. Man sieht zwar die Unbilden im Leben da draußen, die Missstände teilweise auch. Und da kann man sich auch nur an den Kopf greifen und natürlich dann auch fragen, wäre man denn gerne auch ein anderes Lebewesen, wenn es da draußen der Natur doch in vielen Bereichen nicht so gut geht, ne? Wäre man dann ein verfolgter Wolf oder ein Reh, was dann doch auf dem Bratenteller landet oder vielleicht Glühwürmchen, was so schön leuchtet, ne? Aber dann am Ende der Lebensraum fehlt. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich, wenn ich mich entscheiden müsste, tatsächlich eine Katze sein möchte. Das liegt irgendwie auch auf der Hand, weil ich mich da fast tagtäglich damit beschäftige, weil der werden 7 bis 9 Leben nachgesagt. Ne? Also man kann dann auch mal ein paar Fehler machen. Aber wenn man genau hinschaut, ne, haben es die auch nicht so einfach. Aber tatsächlich, Katzen sind tolle, intelligente Lebewesen und die können so einiges. Ne? Also das hat mich schon ein Leben lang fasziniert. Und wahrscheinlich bin ich deswegen auch zu dem Lux oder überhaupt zu den Wildkatzen gekommen.
Deine innere Überzeugung hat dich richtig geleitet. Genau, ich finde auch diese philosophische Betrachtung sehr schön. Vielleicht können es viele Hörerinnen und Hörer auch nachfühlen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen über dein Liebstes hier quasi gehört. Magst du dich einmal vielleicht noch etwas genauer vorstellen? Also deinen Namen wissen wir ja schon, aber was machst du eigentlich ganz genau beim NABU und wie bist du vielleicht auch zum NABU gekommen?
Ja, das macht das Ganze ja greifbar, finde ich, solche Fragen. Das ist schön. Ja, also im Prinzip bin ich beim NABU gelandet über meine jahrelange Arbeit, überhaupt schon beim NABU im Ehrenamt auch. Da waren die Verbindung sehr stark. Ich selbst habe in den zurückliegenden Jahren, auch schon in meiner Kindheit, durch die Eltern eine sehr starke Naturverbundenheit erfahren. Also wir waren, soweit wie ich das weiß und mich daran erinnern kann, immer unterwegs und das war bisweilen so schlimm, dass meine Mutter, ich habe das heute noch in den Ohren, sich manchmal auch darüber beklagt hat. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Mein Name verrät es vielleicht schon. Silvester leitet sich ja vom lateinischen Wort Silvius ab, Waldliebend, Wald bewohnt und irgendwie, also ich konnte nicht anders. Ne? Nomen ist Omen, aber tatsächlich. Ich habe dann angefangen zu studieren. Ich habe erst Volkswirtschaftslehre studiert. Das war ganz interessant, weil mich das schon immer bewegt hat, auch Einblicke zu erhalten in die ganzen Kreisläufe des menschlichen Daseins, der menschlichen Existenz, die ja sehr stark mit Wirtschaftskreisläufen verbunden ist. Das hilft mir heute wiederum gut bei Prozessen in der Organisation und strukturellen Überlegungen und natürlich auch in der Arbeitsplanung und Finanzierung, das ist ganz wichtig. Das ist ja so das Wichtigste überhaupt im Naturschutz mit, sonst kann man ja gar nicht arbeiten. Aber tatsächlich bin ich dann nach dem Vordiplom umgeschwenkt zur Archäologie, Archäozoologie. Also ich habe dann doch irgendwie Lust gehabt, das zu tun, was mich schon immer bewegt und interessiert hat. Und das war gar nicht so schlecht. Und heute haben wir so viele technische Hilfsmittel und Möglichkeiten und sehen überall immer Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme. Und ich habe mir gedacht, nee, wir können das eigentlich ganz positiv angehen und uns überlegen, wie man eigentlich Dinge zurückholt, die vielleicht auch mal da waren, wo es vielleicht besser geklappt hat, auch mit der Natur. Und das hat mich dann unweigerlich dann immer mehr einsteigen lassen in die Naturschutzarbeit. Erst mit dem Wolf, dann zu Waldthemen, insgesamt zum Naturschutz, zur Naturschutzgebietsbetreuung. Da habe ich noch mit der Naturstiftung viel zu tun. NABU-Stiftung, Nationales Naturerbe, das ist ganz spannend, wo es auch um die Lebensräume geht. Ohne die geht es ja sowieso nicht. Und das hat mich letzten Endes dann irgendwann ja in die Arbeit hauptamtlich einsteigen lassen. Da gab es Gespräche. Ich muss ganz ehrlich sein, erst mit dem WWF tatsächlich in Thüringen. Und dann war das ein schnelles Hin und Her mit NABU und WWF und Abstimmung. Und ich habe mich dann tatsächlich, nicht nur, weil ich dem NABU verbunden war, rechtzeitig und unumgänglich für den NABU entschieden. Es waren eigentlich eher auch die sozialen Komponenten. Das muss ich sagen und sehe das auch heute noch. Das ist schon was Einziges. Artiges im NABU zu arbeiten, also die Strukturen, auch die Menschen, die dort aktiv sind und dass ich jetzt schon gut 7 Jahre dabei bin, jetzt das 8. Jahr, das zeigt ja, dass ich weiterhin davon überzeugt bin und ich denke, dass gerade mit der Arbeit zu den Luchs oder den Wildkatzen sich viele Dinge aufgetan haben, auch für die Arbeit auf politischer Ebene mit den Menschen, Mitgliedergewinnung natürlich auch. Und auch was die Zustimmung seitens der Mitglieder anbelangt, dass wir da auf den richtigen Weg sind. Das ist eine tolle Geschichte.
Deine Erfahrung kann ich sehr unterstützen. Das ist, würde ich auch sagen, was unseren Verband sehr schön macht. Einfach die Größe und die diversen Mitglieder, die auch unglaublich engagiert sind und interessiert. Da haben wir ja verschiedenstes Expertinnen und Expertenwissen. Das ist, begeistert mich auch jeden Tag aufs Neue. Aber Silvester, was ist denn ganz genau deine Aufgabe beim NABU? Was machst du jeden Tag?
Wir haben ja viele Themen, also gerade der Waldnaturschutz bewegt uns gerade, aber ich bin ja selbst sozusagen der Koordinator für das Lux-Projekt beim NABU Thüringen. Ja, das ist eine tolle Geschichte, berührt natürlich ganz viele Themen. Uns geht es aber eigentlich darum, dass die Tiere, der Lux hat es schwer, der ist ausgerottet worden vor 150 Jahren. Ne? Der letzte Lux in Thüringen, der ist um 1888 geschossen worden oder 1819. Da gibt es immer, wie gesagt, Streitigkeiten, ob das in Harz eben, wie gesagt, noch mitzählt oder nicht. Aber wie gesagt, wir haben eine Zeit ohne Luchse erlebt, die relativ kurz war. Und wie gesagt, aus meinem Studium heraus weiß ich, dass Luchse schon immer da waren. Also die gab es eigentlich schon immer. Die gab es eigentlich schon fast 400.000 Jahre hier, ne, in Thüringen und Deutschland und Mitteleuropa, Europa, überhaupt in Eurasien. Und jetzt haben die gefehlt, eine ganze Zeit lang wurden ausgerottet. Und wir sehen, dass da ganz viele komplexe Zusammenhänge eine Rolle spielen. Und um diese Aufgaben kümmere ich mich. Den Lebensraumschutz, die Lebensraumvernetzung, die Rückkehr der Luchse, Aufklärungsarbeit, wir sammeln Daten. Also sprich, wenn das Telefon früh klingelt, kann das schon mal 16:30 sein oder um 16:00. Das ist der Jäger, der ist schon manchmal früh in der Dämmerung draußen und hat dann Luchs gesehen, ne? Oder irgendeinen Riss von einem Luchs und dann geht die Arbeit schon los, ne? Kann mich auch immer noch entscheiden und liegen bleiben im Bett. Muss ja nicht ans Telefon gehen, ne? Aber wann stehen Katzen denn dafür gewöhnlich auf? Und so ist auch der Rhythmus um 16:00 immer so, ne? Und die liegen dann, wenn man auf Arbeit geht, schon wieder im Bett. Also es ist ganz toll eigentlich und tagtäglich immer von neuen Herausforderungen geprägt. Wir machen das so, dass wir, wie gesagt, mit unserer Luvo-App Daten sammeln. Die Luvo-App ist die Lux-Wolf-App über die naturgucker.de Seite, ja. Zum Beispiel über Anrufe, Mails und um genaue Daten zu bekommen und sehen, dass es eigentlich wenig Luchse gibt. Ja, und wir sehen, dass durch die ganzen Wiederansiedlungsbemühungen in Deutschland, in Mitteleuropa in den letzten 50 Jahren auch nicht viel passiert ist. Im Gegenteil, wir haben festgestellt, dass wir Probleme haben, jetzt rede ich von Problemen, ich sage es aber auch tatsächlich mal, mit dem Straßenverkehr.
Dafür sind wir ja da. Genau. Ja, ist, wir wollen ja hier reden, wie es ist.
So ist es, wir müssen es auf den Punkt bringen, so ist es. Aber tatsächlich ist es manchmal nicht einfach, wenn die Tiere ja nicht zu uns kommen, klingeln können und selbst anrufen und sagen, ey, du pass mal auf, ich habe heute wieder ein Problem, sondern wir müssen das ja noch irgendwie selbst irgendwie identifizieren. Ne? Wir sehen die Tiere nicht, sie sind nicht da oder gibt wenige davon. Und dann müssen wir das irgendwie rauskriegen. Ne? Das ist so ein bisschen, wir sind eigentlich Psychologen auch, ne? Da draußen Forensiker, so Spezialeinheiten, die so ein bisschen am Puls der Zeit hängen, so Mediziner, Ärzte der Natur. Wir sagen auch gerne Anwälte der Natur. Also wir sind eigentlich ein ganz großes Sammelsurium von aktiven Aktivisten teilweise. Das ist ganz wichtig, die brauchen wir auch, um herauszufinden, woran es liegt, dass es eben Schwierigkeiten gibt da draußen, dass es so wenig Tiere gibt, dass sie irgendwo wieder verschwinden und so weiter, aber gleichzeitig auch die richtigen Stellschrauben anzuziehen, damit es eben besser läuft. Und das ist eine große Herausforderung und wird meiner Meinung nach nicht genügend geschätzt, aber das haben wir ja in der Gesellschaft mit vielen Bereichen, aber wir sehen es an den Mitgliederzahlen, die wachsen und wachsen, und wir sehen, dass das irgendwo auch ein Feedback ist für unsere Arbeit, die wir da leisten. Und vielleicht in naher Zukunft, und das wünsche ich mir, dass die Politik viel, viel offensiver, viel mehr zentralen Gedanken draus macht in der Politik für den Naturschutz. Wir sehen, dass es da auch Schwierigkeiten gibt. Aber genau darum geht es in meiner Arbeit auch. Also ich bin im Landtag, im Thüringer Landtag unterwegs, bin auf Vortragsreisen. Wir nehmen, wie gesagt, viele Leute in der Ausbildung mit in den Schulen zu dem Thema. Wir arbeiten mit den Behörden zusammen. Wir arbeiten mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen und machen im Prinzip ein großes Spielfeld auf für die Möglichkeiten der Verbesserung der Lebenssituation, explizit für den Luchs, aber auch für die Lebensräume, die Wanderwege. Wir wollen, dass die Luchse, die ja heimlich leben, eigentlich nicht unbedingt scheu sind, die man hin und wieder mal sieht, wenn man im Harz unterwegs ist. Momentan ist es echt noch eine Vision, aber wir wollen langfristig auch für unsere Generation, die nach uns kommen, Luchse, ne, schmusend in den wilden Eichen, in wilden Wäldern liegen sehen. Das soll zur Lebensumwelt gehören, mit schönen Vogelstimmen, ne, mit blauer Luft an warmen, heißen Sommertagen, ja, und so weiter. Also richtig schöne gesamteinheitliche Zusammenhänge, die wir dann auch wahrnehmen können. Denn es geht ja nicht nur um die Tiere und die Natur, sondern auch um die Erholungsorte für uns Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen, die uns immer mehr auch verloren gehen. Und das ist so mal ganz kurz gesagt, das Arbeits- und Spielfeld von mir.
Na, langweilig wird dir, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Das haben hoffentlich alle bestanden. Nein, du hast einfach ein sehr breites Aufgabenfeld. Also wenn man sieht, dass du natürlich auch ganz viel Kontakt in den Wald hinein, wollte ich gerade sagen, aber es stimmt ja auch ein bisschen was, sondern auch viel dich auf politische Ebene austauscht, mit Behörden zusammenarbeitest und natürlich auch aufklärst. Und natürlich ist ja auch klar, also heute geht es natürlich vorrangig in unserer Folge um den Luchs, aber der lebt ja nicht unter einer Glaskugel, sondern es ist ja eine Gesamtlebensraum, wir sind ja alle ein Ökosystem, und da gehört natürlich auch der Wald dazu als Lebensraum. Und ich finde auch schön, wir Menschen gehen natürlich gerne in den Wald, auch wenn wir da dann probieren, den Luchs nicht zu sehr zu stören und zum Beispiel die Eulen oder dergleichen. Ich würde jetzt tatsächlich einmal zum Luchs übergehen wollen und quasi den Hörerinnen und Hörern den Luchs ein bisschen besser vorstellen können. Vielleicht haben auch alle schon das Artenprofil ganz gut im Blick, aber vielleicht ist die Frage auch ein bisschen einfach gestellt, aber ich dachte, wir sind auch dafür einfache Fragen. Was sollten wir denn als Hörer und Hörerinnen über den Luchs wissen? Wie würdest du zum Beispiel Luchs uns vorstellen? Also was braucht er, um ein gutes Leben zu führen? Was isst er zum Beispiel gerne? Und vielleicht auch, wie verhält er sich den Menschen gegenüber? Ich weiß, es waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal, aber vielleicht magst du trotzdem starten.
Der Luchs, ne, über den wissen wir wissen eigentlich gar nicht so viel über den. Ne? Wir tun immer so, als wüssten wir alles, aber wir wissen eigentlich gar nichts. Das merken wir immer wieder da draußen, der Luchs, ne? Wir sagen auch immer so ein bisschen, der ist so ein Geheimnis, ein Naturschatz, die Perle der Natur. Und er wirkt bisweilen tatsächlich, wenn es jetzt nur um das Aussehen geht, exotisch, ne? Der hat so ein goldgelbenes Fell mit so schwarzen Punkten drauf. Der hat so einen Backenbart. Der sieht aus wie eine Raubkatze, ne? Wie so ein kleiner Leopard, wie so ein Gepard vielleicht auch, ne? Auch mit diesen Rosetten, mit den dunklen Flecken auf dem Fell. Aber der Luchs hat Pinselohren, ne? Komisch, ne? Gibt insgesamt 40 wilde Katzenarten sozusagen weltweit und der Luchs ist da schon was ganz Spezielles, ne? Ist die größte Wildkatze, die wir haben Europas. Er hat so ungefähr, ja, 20 bis 35 Kilo, so ungefähr, ne? So Golden Retriever, so die Größe, wenn das so die Menschen vor Augen haben. Ist sprunggewaltig. Der hat einen kurzen Stummelschwanz, was ja Katzen eigentlich gar nicht haben, ne? Also Katzen haben ja normalerweise immer einen schönen langen Schwanz, ne? Gehört einfach dran. Genau. Da kann man sich erstmal wundern, ne? Und als ich als Kind mal den Luchs gesehen habe, das erste Mal habe ich auch gefragt, warum hat der so einen kurzen Schwanz, ne? Der ist nicht abgeschnitten oder abgebissen, sondern der ist einfach so kurz. Die brauchen den nicht, obwohl die gerne klettern und auch rumbalancieren und so weiter. Aber der Luchs hat tatsächlich so eine, von der Physiognomie oder Anatomie her, eine Eigenheit. Der hat so bis zu 20% längere Hinterläufe als seine Vorderläufe. Der geht immer so ein bisschen vorne wie so ein Sportwagen nach unten und das Heck hinten hoch, ne? Also, und das hat ja auch seinen Grund, ne? Der ist eigentlich vorwiegend einzelgängerisch lebend und nicht wie der Wolf, der im Rudel lebt und jagt, ne? Da hat der Wolf so ein bisschen langweilig, ein bisschen Gewöhnungstier und nur macht so sein Ding, der latscht der Beute so lange her, bis sie umkippt, ne? Das macht der Luchs nicht. Der muss schlau sein, schlau wie ein Luchs, ne? Gucken wie ein Luchs, ne? Der muss sich hinsetzen und deswegen das goldgelbe Fell mit den schwarzen Punkten. Bisweilen kann das auch mal rötlich-braun sein, das Fell, mit ein bisschen verwaschener. Es kommt immer auf die Jahreszeit an, die wechseln zwischen Winter- und Sommerfell, so dann ein bisschen dichter im Winter. Dann sitzen die zwischen den Bäumen und deswegen kommt dann auch so der Effekt von dem Fell, ne, wenn die Sonne durchscheint, dass man die kaum sieht, ne, wenn die neben einem sitzen. Das verschwindet so. Das ist wie so ein Waldgeist. Ne? Die werden nicht selten auch als die Waldgeister bezeichnet. Und na klar, das Reh oder ein junges Kalb oder ein junges Frischling, was da vorbeiläuft, ne, sieht den Luchs nicht gleich. Und das ist die Chance. Und da muss der Luchs zuspringen. Oder zuschlagen und springen. Und der muss dann innerhalb von 50 Metern, ne, schnell seine Beute erlegen, sonst wird's nichts, ne? Der Wolf, wie gesagt, macht das anders. Der hetzt seine Beute eine Weile, ne? Oder wenn die schlecht geschützt sind, die Schafe, holt er sich ein Schaf. Aber tatsächlich, der Luchs, der macht das so. Der ist ein Pirsch- und Lauerjäger. Vorwiegend der Dämmerung und nachtaktiv. Hängt ein bisschen mit dem Wild zusammen, was so sozusagen seine Hauptleibspeise, das Reh oder der Hirsch oder Rotwildkälber sind und natürlich auch mal Waschbären oder auch mal eine Wildkatze. Es gibt nämlich noch andere Wildkatzen, die richtige Wildkatze, also die kleine Nichte sozusagen, kleinere Nichte, die schon auch seit 400.000 Jahren in Europa lebt, die es auch nicht leicht hat, aber von denen gibt es ein bisschen mehr in Deutschland. Sehen wir doch bei den Luchsen, dass die es schwer haben, weil die sind an den Waldlebensraum gebunden. Ne?
Ja.
Muss man sich vorstellen, so ein Luchs, der Menschen, so ein Menschen hat ungefähr so 400 Quadratkilometer Lebensraum. Das sind 10 mal 4 Kilometer, ne? Weil das ein Tier, ne? Und das ist schon recht groß. Ein Weibchen ein bisschen kleiner, das Gebiet, ne? Wie gesagt, Weibchen sind insgesamt kleiner, leichter. Und die müssen natürlich dann aber trotz ihres kleineren Lebensraums noch mehr stemmen, gerade dann, wenn die Ranzzeit ist, ich sag mal im Februar, März, ne, wenn die zusammenkommen mit den Männchen. Meistens ist es so, dass sich so ein Revier von einem Männchen, wenn die dicht dabei, dicht wie im Harz leben zum Beispiel, dass sie sich mit 2, 3 Revieren von Weibchen überschneiden und der macht die da alle glücklich oder versucht er zumindest, wenn es klappt. Und dann verschwindet der aber wieder. Ne? Die Arbeit, wie immer, das ist, wie wir es von allen kennen, bleibt immer bei den Frauen hängen. So ein Theater auch, ne? Und dann muss die Junge zur Welt bringen und muss sich um die kümmern, ne? Und als Einzeltier ist das unheimlich schwierig, ne? Erstmal genügend Verstecke und die Ruhe zu finden. Man will ja nicht auf einer Baustelle Kinder zur Welt kriegen. Das will ja keiner, ne?
Und ja, das ist Doppelbelastung.
Ja, das ist genau das Szenario, was wir aber überall momentan auch haben. Ja. Durch das Waldsterben, durch die Bogenkäfer, durch die Trockenheit, dass die Lebensräume ganz schön beackert werden. Jetzt kommen noch Windräder im Wald. Die Diskussion ist so brennend heiß wie, da möchte man gar nichts damit zu tun haben, ne, am besten. Aber tatsächlich ist es so, die Luchsweibchen brauchen Ruhe im Wald. Die brauchen Vielfalt, die brauchen Nahrung dort. Und die dürfen eigentlich in der Aufzuchtzeit der Jungen, die dann meistens mit der Setzzeit im Mai beginnt, nicht weit gestört werden. Die müssen schon Ruhe haben. Die muss schnell zur Beute kommen, leicht zur Beute kommen, damit sie wenigstens einen Teil der Jungen großziehen kann. Und jetzt stellt man sich vor, die kriegt ungefähr 4 Junge. Das ist schon viel. Überlebt das zweite Jahr nur noch eins davon. Das heißt, die Jungsterblichkeit ist enorm hoch, liegt bei 75%. Und wenn die nur 2 Junge hat, dann weiß man, dass eigentlich für die 2 die Überlebenschancen recht schlecht sind. Also das ist gar nicht so einfach mit den Luchsen. Die dulden ja keine anderen Männchen, die Männchen nicht im Revier so und so, und haben es auch schwierig, sich da auch abzugrenzen und so weiter. Es ist nicht ganz einfach, gerade wenn es auch darum geht, Nahrungsressourcen zu nutzen. Wie gesagt, im Harz, da wo das Ansiedlungsprojekt mal lief, 2000 bis 2006, da ist die Dichte weltweit gesehen am höchsten, weil im Harz ist es schön waldreich, Nationalpark, geschützt, viel Wild, ne? Aber die müssen jetzt raus und Luchse tun sich extrem schwer, wenn es gemütlich eine Katze am Ofen ist, ne? Ja. Schön alles da, Futter, da wegzugehen. Und jetzt müssen die es irgendwie schaffen. Wir wollen ja nicht, dass das ein Freigehege ist dort, der Harz für Luchse, sondern wir wollen das eigentlich, das große Ziel, die Luchse wieder zurückholen in ihre ursprünglichen Lebensräume, die von den Voralpen, Alpen bis zur Nordseeküste, Ostseeküste früher war. Und das ist eigentlich auch der Lebensraum. Die können im Flachland leben. Wald muss da sein. Verbindungslinien, Autobahnen für Wildtiere müssen da sein, dass die wandern können und sich sozusagen die Luchse mit den Luchsen, die im Bayerischen Wald leben, im Nationalpark dort treffen können. Oder im Pfälzerwald, wo Luchse freigelassen worden sind, auch mit Hilfe des NABU von 2015 bis 2020. Dass die da alle zusammenkommen, damit wir langfristig eine große, gesunde Population haben in Luchsen in Deutschland, die wiederum sich einbettet in den Kontext Mitteleuropas. Wir haben in den Alpen, in den Schweizer Jura, in den Vogesen, Frankreich, vielleicht zukünftig auch in den Ardennen. Wir haben in der Slowakei, in Karpaten. Wir haben in Nordeuropa, wie gesagt, Skandinavien-Luchse, wir haben Baltikum-Luchse, wir haben aber auch Balkan-Luchse sozusagen, Slowenien unten, also Ostalpen, südlich der Alpen, Luchses, dann Dalmatien und weiter unten. Und das wollen wir alles zukünftig vernetzen, dass die durchaus in der Lage sind, zukünftig ohne das explizite Zutun des Menschen alleine gesund sozusagen zu überleben und für vitalen Nachwuchs zu sorgen. Und das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Ich hatte es gesagt, die Jungsterblichkeit ist enorm. Und dann kommen noch, wie gesagt, Krankheiten dazu, fehlende Lebensräume, illegale Jagd, ein großes Thema, Verkehrsunfälle. So, und dann sieht man, am Ende des Tages bleiben nicht viel Luchse übrig. Und das ist schwierig. Und da müssen wir was tun. Und das ist bei Wölfen nicht so dramatisch. Die kommen, die schaffen es einfach, die vermehren sich, die sind viel, viel progressiver auch im Ausbreitungsverhalten, die laufen und laufen. Aber Luchse wollen nicht so richtig raus aus dem Gebiet. Ich hatte Harz oder Bayerischen Wald. Und da müssen wir jetzt Thüringen mitten im grünen Deutschland oder als grünes Herz Deutschlands revitalisieren und sozusagen als Mittelpunkt, Drehscheibe der Wiedervernetzung der Luchspopulation in Mitteleuropa sehen. Und das ist das Ziel. Deswegen hat der NABU-Bundesverband explizit dieses Projekt auch im Blick genommen mit uns gemeinsam. Und wir sind da echt ein starkes Team und wir leisten da viel. Wir haben da viel auf den Weg gebracht, sogar so viel, dass wir jetzt in Thüringen mittlerweile ein eigenes Wiederansiedlungsprojekt für Luchse haben. Das ist letztes Jahr gestartet. Es sind schon die ersten Luchse freigelassen worden. Der NABU macht das nicht unmittelbar selbst. Das macht das Umweltministerium mit seinen Partnern. Wir machen sozusagen die Aufklärungsarbeit. Wir sammeln die Daten. Wir arbeiten das wissenschaftlich auf. Wir rollen den Teppich aus, sozusagen den roten Teppich.
Und den Lebensraumschutz.
Genau, sind jetzt auf den richtigen Weg. Wir haben eine schöne Aktion, der Luchswald. Damit können sich Waldbesitzer ganz explizit um eine Auszeichnung bei uns bewerben. Da gibt es viel Zustimmung dafür. Und die fragen uns, was können wir besser machen für die Tiere? Denn, und das müssen wir auch gleich sagen, das ist vielleicht so als Abschluss auf diesen Fragenkomplex von dir, ganz wichtiger Punkt, der Luchs ist für uns eine Schirmart, sozusagen eine Schlüsselart. Wenn es dem Luchs gut geht, wenn wir sehen, dass es bei ihm funktioniert, dass er langfristig überlebt, sehen wir auch bei anderen Tieren, die sozusagen in seinem Schatten folgen, dass die auch bessere Chancen haben, dass es denen auch besser geht. Also das ist für uns sozusagen auch eine Verständlichkeitsthematik. Wir können das Bild von einer gesunden ökologischen Natur da draußen besser vermitteln anhand des Luchses als an vielleicht einer Ödlandschrecke. Das ist vielleicht auch so das Ansinnen dabei.
Silvester hat es erwähnt. Der Luchs ist eine sogenannte Schirmart. Geht es ihm gut, dann geht es auch vielen anderen Arten gut. Unterstützen Sie deshalb unsere Arbeit zum Schutze des Luchses. Mit Ihrer Unterstützung können wir Wildtierübergänge an Autobahnen einrichten, Umweltbildungsmaßnahmen durchführen oder Wildtierkameras installieren. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Infobox oder Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du hast ja tatsächlich schon ein paar meiner Folgefragen beantwortet, was aber nicht schlimm ist. Genau, ich glaube, wir haben jetzt verstanden, dass ich hätte nämlich auch gefragt, warum jetzt eigentlich genau Thüringen? Vielleicht ergibt sich das auch, weil Thüringen natürlich in der Mitte in Deutschland ist. Was ich ja immer schön finde, ist, dass Arten und Tiere anders als wir Menschen gar nicht so sehr in Grenzen und Gebieten denken und dass die einfach sich natürlich mit dem Lebensraum mitwandern und denen egal ist, dass da jetzt Thüringen aufhört und Bayern beginnt oder dass es nicht so wichtig ist, ob sie jetzt in der Schweiz sind oder in Österreich. Sondern dass es wirklich da zentral um den Lebensraum ankommt. Ich finde auch schön die Vision, die du aufgemacht hast, dass wir da ja global denken. Was aber auch schön ist, dass wir erstmal in Thüringen anfangen und dann von Thüringen in die Welt gehen. Also du hast natürlich auch schon einmal angerissen, was jetzt eigentlich den Luchs genau bedroht. Das ist zum einen natürlich der schwindende Lebensraum. Du hast ganz am Anfang dieser Folge auch schon einmal erwähnt, dass der Luchs früher geschossen worden ist. Ist es auch immer noch eine Bedrohung für den Luchs?
Tatsächlich ist ja diese Herausforderung, eine gemeinsame Koexistenz sozusagen zwischen den großen Beutegreifern, die an der Spitze der Nahrungskette, wie wir stehen, der Wolf, Bär, Luchs, ne, dass es nicht einfach ist. Ne? Wir sehen aber beim Wolf, haben wir große, große Ziele erreicht. Da beneidet uns die ganze Welt darum. Und wir sehen aber mittlerweile gerade beim Wolf, ne, wir sehen das beim Luchs nicht so, der hat nicht so viel kulturellen Ballast. Das hat aber der Wolf, ne, mit seinen Schauermärchen, ne, wo wir ja wissen, es sind Märchen. Und da sehen wir eben, dass es da Spannungsgebiete, Spannungsfelder gibt, die es tatsächlich für den Luchs, diese fehlende Akzeptanz, die fehlenden Lebensräume, Verkehr, ne, einerseits. Aber das ist eher so eine Sache, die geschieht strukturell und nicht bewusst vordergründig gegen den Luchs. Es gibt aber tatsächlich offenbar unter, ich sage es mal, wenigen einzelnen Personen, die in dem Luchs etwas sehen, was eher so eine grüne Ideologie ist. Ne? Also gar nicht so sehr als Konkurrent. Das sieht man beim Wolf eher, diesen Konkurrenten, und versucht ihn da wissen wir, da kennen wir die Zahlen, die Dunkelziffer zumindest dürfte da hoch sein. Wir wissen aber die Zahlen auch um die Illegalen erfordert, die da oder illegal geschossenen oder getöteten Tiere, dass die beim Luchs auch da sind. Wir hatten leider 2022, 2023 auch die ersten Fälle von illegalen Tötungen in Thüringen. Und die sind nur so durch Zufall ans Licht gekommen. Und das war sehr martialisch. Wir haben das aber im Bayerischen Wald auch gesehen. Wo wir es nicht gesehen haben, war so weniger am Harz, ne? Aber wir wissen, dass außerhalb dieser Schutzgebiete, ich hatte ja gesagt, wir bemühen uns um die Rückkehr der Luchse in den Schutzgebieten, Nationalparks, Bayerischer Wald, Harz, im Pfälzerwald, Naturpark, und außerhalb müssen die, dieser Schutzgebiete müssen die ja auch klarkommen. Und da sehen wir Defizite. Wir sehen, dass da Tiere doch durchaus durch Zufall, wie sie uns bekannt werden, getötet werden. Und das ist nicht schön. Genau. Das ist eigentlich eher so ein Thema. Es würde eigentlich toll sein. Also ich, wenn ich jetzt Jäger wäre und hätte ein Gebiet, ne, mit Luchsen in meinem Lebensraum, dann müsste ich mir um das Rehwild, also ich weiß nicht, was ich da alles essen soll, ne? Und das Muffelwild, wer ist denn heutzutage Muffelwild, ne? Da wird über das Muffelwild gejammert. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Kirche im Dorf lassen und diese uns gegebene eigene Schöpfungskraft. Wir reden zwar immer von der Schöpfung, aber wir selbst sind ja auch, wir kreieren ja selbst auch. Wir können selbst kreieren, wir können uns entscheiden, zerstören wir oder schaffen wir. Und ich denke, wir haben die Gabe, das ist fast kaum einem anderen Lebewesen zu eigen, in der Dimension zumindest, der Größenordnung, wie wir das können, sowas zu leisten.
Die Frage war natürlich ein bisschen provokant gestellt, weil eigentlich, du hast es ja schon gesagt, Luchse zu jagen ist natürlich nicht erlaubt. Eigentlich, also ging es mir so ein bisschen darum, das hast du Gott sei Dank beantwortet, wo der Mensch eigentlich eine Bedrohung für den Luchs darstellt. Und was ich vorhin ja auch schon mal gefragt habe, das Verhältnis zwischen Menschen und Luchsen. Wir haben ja jetzt auch schon häufiger den Wolf als Vergleich herangezogen, wo ja der Wolf manchmal zu Unrecht gefürchtet wird. Ich habe den Eindruck, korrigiere mich gerne, Silvester, wir Menschen müssen eigentlich keine Angst vor dem Luchs haben, weil der Luchs interessiert sich am Ende des Tages gar nicht so sehr für uns. Ist vielleicht auch ein bisschen provokant gefragt, aber der eigentlich im besten Sinne sind wir dem Luchs egal, der interessiert sich mehr für das Wild und für den Wald.
Ja, Angst ist ja immer so ein Begriff, ne? Wir haben ja Ängste, gibt es so unzählig viele, ne? Aber häufig sind gar nicht die eigentlichen Ängste damit beschrieben, sondern einfach nur eine Sorge oder vielleicht erstmal die Situation, dass wir uns da zurechtfinden müssen, ne? Man kann Angst haben vor dem neuen ersten Berufstag, ne? Man kann Angst haben davor, dass man eine Prüfung vergeigt und so weiter. Aber das ist einfach ganz normal, ne? Das gehört einfach dazu. Ja. Und ich sag mal so, ich erwische mich selbst tatsächlich immer wieder auch, dass ich in einem Wald, mir kribbelt es gerade am ganzen Körper, das ist interessant, wenn ich joggen gehe. Ich war gestern wieder relativ spät im Wald joggen. Und ich habe mir so überlegt, ach, wäre es schön, jetzt ein Tier zu begegnen oder dem, ne, Luchs oder vielleicht ein Wolf. Aber was ist, wenn ein ganzes Wolfsrudel vor mir steht? Was mache ich denn dann? Ne, renne ich da einfach vorbei? Renne ich da durch? Oder was mache ich da? Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ja, das ist einfach so abwegig, die Situation. Und dann rattert das so im Kopf. Ne? Letztlich habe ich mir dann aber überlegt, eigentlich ist es, und ich habe immer extrem Leuchtklamotten an, also so fluoreszierende, eigentlich lumineszierende schon, leuchtgrüne Jacke und Hose, Turnschuhe.
Mann, das als der Luchs tarnst du dich nicht.
Ja, genau, damit ich gleich gesehen werde. Aber hauptsächlich, und das ist meine erste Sorge, bevor ich mich überhaupt zum Joggen anziehe, tatsächlich, weil ich Angst habe, dass ich draußen vielleicht durch eine Kugel eines Jägers getroffen werde. Ne? Das kann passieren heute. Also die Unfälle mit solchen Ereignissen sind weitaus schwerwiegender und häufiger als zum Beispiel Kontakte mit Wölfen, die mal ein bisschen schwierig sind vielleicht, weil man einen Hund dabei hat oder auf dem Pferd sitzt. Und bei einem Luchs, da kann man eigentlich nur darauf warten, dass man dem begegnet oder hoffen. Man wird es nicht. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht einem einzigen wildlebenden Luchs begegnet. Wölfen schon. Aber ein Luchs eben noch nicht. Und das sagt schon viel darüber aus. Ja. Und ich kriege aber Videos von Leuten, die mir zeigen, wie nah sie an dem Luchs dran sind, weil sie einen Hund dabei haben und der Luchs sie auch verfolgt und immer anhält, wenn sie anhalten. Also der hat so eine Flucht, also der hat auch so einen Abstand, den er da hält. Da sage ich mir, na gut, wenn der Hund dabei ist, ne, gut, dass der an der Leine ist, immer schön dabei haben im Wald, den Hund wirklich an der Leine lassen. Denn das kann heute passieren, dass wenn Sie einen freilaufenden Hund haben und der Luchs hat irgendwo Beute, interessiert sich der Hund vielleicht auch dafür, dass der Luchs dann den Hund zugänglich wird. Also das kann dann schon kritisch werden für den Hund, das muss man klar sagen. Der Hund wird den kürzeren ziehen, das ist so. Weil der Luchs hat extrem gute Krallen. Die sind so heftig, das macht er 2-3 Mal, ganz kurz. Der Hund hat das gar nicht verstanden, was passiert ist, aber hat er schwerwiegende Verletzung. Wir als Menschen müssen uns da keine Gedanken machen. Wir sollten halt nur aufpassen, dass wir den Tieren nicht zu aufdringlich werden. Das ist ja, wie gesagt, manchmal will man ja ein Foto oder so, dass wir da nicht hinterhergehen. Luchse sind keine Fluchttiere. Ne? Es wird auch manchmal von wenig Scheu berichtet, auch dass Wölfe nicht scheu seien. Ja, warum denn? Die Tiere müssen nicht immer gleich krampfartig in Panik verfallen, wenn sie einen Menschen sehen. Das ist ja nicht das Ziel, sondern eigentlich, wenn wir sie schützen, und der Luchs ist ja wie Wolf und andere Tiere auch geschützt, eben nur nicht jagbar. Andere Tiere, die jagbar sind und nicht geschützt sind, die flüchten auch viel schneller. Kann das bei gerade nicht bejagten Tieren mal der Fall sein, dass wir die sehen. Und das ist so ein Moment, genau diese Abschätzung, den Respekt zu haben vor der Natur, die Distanz zu halten, die Beobachtung wertzuschätzen. Das ist, glaube ich, der Moment, der das richtig einfängt, aber eben nicht die Angst zu haben. Und ich weiß, dass bei vielen, die sich schon immer mal gewünscht haben, einen Wolf oder einen Luchs zu sehen, oder wenn es bei denen passiert ist, und die haben aber vorher immer solche Sorgen und Ängste geäußert, dass bei denen das in dem Moment komplett in den Hintergrund geraten ist. Die haben in diesem Augenblick da nicht daran gedacht. Aber Fürsorge gilt für die Tiere. Wie gesagt, den Hund, den man mit im Wald hat, sollte man unbedingt anleihen und darauf Acht geben. Denn der Wald gehört uns nicht allein.
Wenn man jetzt hoffentlich ganz begeistert vom Luchs ist, kann man euch oder kann man das Projekt eigentlich besuchen? Kann man quasi Luchswälder besuchen, wenn man interessiert ist?
Also wir stellen unsere Arbeit natürlich gerne vor. Wir machen das ja auch schon bei Vorträgen generell. Da werden wir tatsächlich sehr häufig angefragt. Und wir haben in den zurückliegenden Jahren eine Unmenge an Veranstaltungen dazu gemacht, ob das Infostände sind, Exkursionen und wie gesagt Vorträge. Und natürlich haben wir auch Termine, wo man das Projekt sozusagen auch besuchen kann. Das ist nicht so häufig im Jahr, aber wo wir Exkursionen machen, zum Beispiel auch für die Großspender. Gibt es ja auch beim NABU-Bundesverband, da ist immer ein Zuspruch da. Also man kann uns auch gezielt anfragen. Und wenn sich jetzt zum Beispiel andere NABU-Gruppen gerne mal die Gebiete, wo ein Luchs lebt, zeigen lassen wollen. Wir haben nämlich gerade ein ganz tolles NABU-Stiftungsgebiet in Rothenstein, in der A4. Da kommen unzählig viele Leute wegen den Orchideen jetzt. Ne, das wird langsam weniger wieder. Aus dem ganzen Kontinent, sage ich mal, ne, zu uns. Und das liegt an der A4 im südlichen Ballungsraum von Jena. Und wenn man das sieht, dieses Kleinod oder diese Riesenflächen sind es ja eigentlich schon, dann bekommt man Gefühl dafür, was eigentlich die Natur mal war ohne den Menschen. Wobei das auch zum Teil Kulturlandschaften sind, aber da sieht man keine Felder mehr. Weitläufige Wälder, offene Savannenlandschaften, in denen wir Menschen laufen können, ohne Felder zu sehen, ohne Traktoren, ohne Glyphosat. Also was da alles passiert, die Leute fühlen sich da wohl, ne? die glauben das ja kaum. Ne? Dann ist das eine gute Gelegenheit, das Menschen näher zu bringen, und da kann man uns jederzeit anfragen, am besten immer in Gruppen. Wie gesagt, der Zuspruch ist da auch groß und die Begeisterung, wenn man das einmal erlebt hat, so ein Gebiet aus den Augen des Luchses vielleicht zu sehen, dann versteht man auf jeden Fall gleich sofort, warum bei uns jetzt aktuell eine Luchsin, die Nova aus Sachsen im Erzgebirge freigelassen worden ist, letztes Jahr zu uns gewandert ist, 150 Kilometer ganz schnell, und ist dort geblieben. Die ist bis heute dort, ne? Die sitzt da, jagt. Immer mal wieder kriegen wir Meldung, dass da wieder ein neues Reh gefunden wurde, was gerissen wurde. Und die will ja nicht weg, ne? Ich hatte es ja vorhin gesagt, ne? 400 Quadratkilometer Lebensraum, der ist gar nicht so groß dort, ne? Der ist nur, ich sag mal, 5 mal 5 Kilometer, ne? 25 Quadratkilometer vielleicht. Aber trotzdem, die Nova fühlt sich da wohl und die möchte da erstmal bleiben. Also das sind solche Sachen.
Toll, sie auch.
Ja, genau, dass uns klar wird, ne, dass dort was passiert, dass dieser Saale-Korridor, das ist in der mittleren Saale, dass diese Lebensadern ganz wichtig sind, um sich auszubreiten. Und dort haben wir schon so viel erreicht. Da wurde die Autobahn zurückgebaut. Das kann man alles mal sehen. Das passiert hier in Deutschland kaum. Ne? Da sind 4 Kilometer Autobahn zurückgebaut worden. Komplett mitten in Europa. Das ist eine der Trassen, die von Kasachstan bis Paris geht. Die ist dort ja eine der meistbefahrenen Trassen gewesen. Die ist jetzt unter einen Tunnel gelegt worden sozusagen, in den Tunnel, der diesen Berg dort durchbricht, den Jagdbergtunnel auf 4 Kilometer. Und die Natur hat dort jetzt freien Lauf und davon profitieren tatsächlich offenbar der Luchs. Viele Wildkatzen haben wir dort, viele andere schöne Tiere. Das lohnt sich auf jeden Fall immer, dort mal anzugucken, was der NABU dort alles leistet. Und der Mensch kann auch dran teilhaben. Er darf dort bloß nicht arbeiten. Er darf da bloß keine Häuser bauen, ne? Oder eine Fabrikhalle bauen oder noch eine Autobahn. Nee, das ist dann der Mehrwert, den wir live erfahren, der uns Gänsehautmomente vermittelt und zeigt, dass das alles auf dem richtigen Weg ist, dass die Tiere auch gerne dort sind und langfristig als Lebenspunkte, Trittsteine auch für die Ausbreitung der Population, wie ich es eingangs gesagt hatte, ganz essentiell sind.
Ich habe, bevor wir zu unseren Schlussfragen kommen, noch eine quasi letzte inhaltliche Frage. Du hast vorhin schon einmal die LUVO-App erwähnt. Vielleicht kann ich noch eine andere Frage damit verbinden. Es geht natürlich um das Monitoring oder die Entwicklung der Luchspopulation. Also wie hoch ist die Population in deinem Projektgebiet? Und wenn ich einen Luchs sehe, dann freust du dich natürlich auch über eine Meldung, oder?
Genau, dafür sind wir da. Vielleicht danke, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch immer ein bisschen Werbung für die Anteilhabe. Also wir machen das ja nicht losgelöst. Ne? Wir sind ja nicht die Experten jetzt, die alles können. Und nee, wir sind ja sozusagen ein Punkt, wo sich das alles bündelt. Ne? Auch die Meldung, von denen ich ja sprach, du hast gesagt Monitoring, genau darum geht's ja. Der Luchs ist eine geschützte Art, da müssen die einzelnen Bundesländer an den Bund melden, wie viele Tiere davon vorkommen. Das machen die alle 6 Jahre und dann muss das an Brüssel gemeldet werden, weil der Luchs eine international innerhalb des Kontexts der EU geschützte Art ist, wie viele andere Arten auch. Und deswegen sammeln wir die Daten und die können jederzeit an uns gemeldet werden. Wir haben in Thüringen jetzt seit unserem Projekteinstieg 2017 eine sehr positive Entwicklung gesehen. Wir hatten anfänglich überhaupt keinen Plan vom Luchs, nur mal so Hinweise, Punkte und so ein paar über die Jahre. Da ist nicht viel passiert. Und jetzt sehen wir, dass wir dieses letzte Monitoringjahr 2024/25, das wird ja immer vom 1. Ja. Mai bis zum 31. April gerechnet, 15 Tiere, also Erwachsene, Einzelindividuen feststellen konnten, die in Thüringen unterwegs sind. Ne? Und das war vor 2 Jahren noch anders. Da hatten wir nur 4 residente Tiere, also anwesende Tiere. Und jetzt durch die Wiederansiedlung kommen natürlich welche dazu. Aber wir sehen, dass zum Beispiel Luchse aus Bayern hier unterwegs sind, ne? Bei uns in Thüringen. Wir sehen, dass die Luchse aus dem Harz unterwegs sind. Sie können sich jetzt hier treffen. Wir haben sogar im Thüringer Wald letztes Jahr Luchsnachwuchs das erste Mal überhaupt nachweisen können. Wir haben im Eichsfeld letztes Jahr, also im Südharzgebiet, Luchsnachwuchs nachweisen können. Also da passiert was. Und wir reiten gerade so eine Welle. Und ich denke, irgendwie müssen das die Tiere auch spüren, dass wir was tun. Denn irgendwie merken die, dass die positive Stimmung, ne, dass sie jetzt auch Lust haben, sich fortzupflanzen und zu treffen.
Ja.
Irgendwie kommt immer eins zum anderen. Das ist komisch. Aber das haben wir in vielen Dingen ja immer. Sobald man sich für was bemüht, und das ist ja nicht nur der NABU Thüringen, das muss man sagen, beim Luchs ist es ganz wichtig, dass sich viele gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Politik ganz wichtig und Verbände, auch die Behörden zusammentun und dazu arbeiten. Und dieses Netzwerk, das muss man unbedingt auch pflegen und hegen, weil sobald das dann sozusagen eine gesellschaftliche Konformität entwickelt, fällt es auch schwerer, da auszubrechen sozusagen, ne, Luchse zu schießen, illegale Handlungen vorzunehmen. Und da ist das genau der Punkt. Jedes einzelne Tier ist so wichtig. Und mit den 15 Tieren, die wir jetzt haben in Thüringen, kommen wir insgesamt auf 160 Tiere in ganz Deutschland. Wir brauchen aber für die komplette Vernetzung sozusagen der Lebensräume mit den Individuen, die sich ständig treffen können und verpaaren können, mindestens 600 bis 1000 Tiere. Das ist noch ein weiter Weg, ein steiniger Weg, den wir haben. Ich hatte es gesagt, 160 in ganz Deutschland. 600 bis 1000 brauchen wir mindestens, ne? Eigentlich lieber 1000. Und wir sehen, dass jetzt, selbst wenn die Population kleinteilig voneinander noch isoliert sind, dass selbst die genetische Verarmung dort eine Rolle spielt, mehr noch als bei Wölfen, da kann sich der Vater mit der Tochter verpaaren, macht keine Probleme, gibt Nachkommen, alle gesund. Explizit bei Katzen, bei Luchsen ist es so, dass wenn die sehr genetisch nah aneinander dran sind, zum Beispiel aus derselben Region Europas hierher gebracht worden sind, ausgewildert worden sind und die verpaaren sich, kann das schon bedeuten, dass die Nachkommen nicht mehr fruchtbar sind, dass die Herzprobleme haben, dass wie in der Schweiz sehen wir das, degenerieren, dass denen die Ohren fehlen, also die Ohrmuschel, denen fehlen tatsächlich drei Tiere, konnten dort nachgewiesen werden. In der Schweiz, wo wir gedacht haben, die haben seit 70 Jahren dort ausgewildert, eine stabile Population eigentlich hatten, 300 Tiere ungefähr, dass es denen eigentlich gut geht. Nein, das hat noch nicht gereicht, weil diese kleinen verinselten Tiere, die müssen auch miteinander irgendwie im Kontext stehen, dass wir da noch einen weiten Weg haben, um das eben auch auszuschließen. Deswegen ist jeder einzelne Luchs und jede Meldung auch wichtig. Denn in dem Augenblick, wo uns das Tier gemeldet wird, können wir was für den Schutz tun. Und wenn das nur mit Gesprächen mit den Jägern ist oder mit vielleicht mal einem Vortrag vor Ort oder mit einer Exkursion oder zu helfen, zu gucken, dass es vielleicht irgendwo eine ruhige Ecke gibt, wenn es ein führendes Weibchen ist oder vielleicht ein trächtiges Weibchen, wird man alles im Blick haben. Und deswegen ist das Monitoring, das Feststellen der Daten, was für Tiere da oder irgendwo unterwegs sind, ganz wichtig. Und da ist jeder aufgerufen, die Augen und Ohren offen zu halten und vor allem sein Handy ganz schnell auszupacken. Also das ist ganz wichtig. Genau. Also man macht immer so viele Selfies in Insta und TikTok. Wichtiger wäre mal, so ein schönes Tier dann immer auch gleich festzuhalten.
Also wir würden auf jeden Fall in die Infobox, in die Beschreibung des Podcasts, den Hinweis zur Luvo-App und wie man dort helfen kann, auch gerne alle anderen Unterstützungsmöglichkeiten, denn man kann ja auch zum Beispiel mit einer Spende die Arbeit unterstützen. Das kommt natürlich alles in die Beschreibung. Da hoffen wir sehr, dass Sie da sehr begeistert sind. Silvester, ich möchte dir jetzt natürlich schon mal erstmal Danke sagen, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, sondern ich habe doch quasi meine Schlussfragen für dich. Ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Ich wusste es natürlich schon, aber ich hoffe, es haben auch die Hörer und Hörerinnen gemerkt, wie begeistert du von deiner Arbeit bist, dass das wirklich was ganz Großes ist, dass du und ich finde auch, dass du die Begeisterung sehr schön transportieren kannst. Ich hoffe, ich habe auf jeden Fall heute sehr viel gelernt. Ich hoffe, auch die Hörerinnen und Hörer haben sehr viel gelernt. Was ist aber, ich weiß, es wird ganz schwer sein für dich, was ist denn das Schönste für dich an deiner Arbeit?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin eigentlich sehr glücklich. Also so in dem, was ich tun kann, dass die Arbeit an sich ist schon toll. Ne? Das ist ein Privileg. Ich bin da sehr dankbar dafür. Wenn es auch nicht immer einfach ist, das muss man dazu sagen. Es ist auch viel Schreibtischarbeit, es ist auch viel Organisation, es ist vor allem auch manchmal hin und wieder ein schwieriger Termin bei der Politik und auch manchmal bei den Menschen draußen, wenn die, wie gesagt, Tiere ablehnen, das nicht so möchten und ne, vielleicht auch den Verband verunglimpfen. Das findet statt, das ist eine reale Seite, aber trotzdem ist diese Aufgabe eine ganz tolle Geschichte und in dem Augenblick, wenn ich merke, dass wir was erreicht haben, ne, also dass zum Beispiel Luchse jetzt wie gesagt, häufiger gesehen werden, wenn die da sind, wenn Nachwuchs da ist. Der Nachwuchs, also in dem Augenblick, wo Tiere Nachwuchs bekommen, das ist so ein Stimmungsbild. Also das ist ja so ein Luxusgut, ne? Also sich zu verpaaren und dann auch Zeit zu haben und Ressourcen für den Nachwuchs, für die Aufzucht, den Nerv in so einer schwierigen Welt heutzutage, das zeigt uns, dass wir da alles richtig gemacht haben. Und das gibt mir das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Das gibt mir auch das Gefühl, weiterzumachen und Menschen dafür zu begeistern. Denn wie gesagt, ich denke, das Wichtigste dabei ist, und das macht mir eben auch sehr viel Spaß, mit den Menschen dabei in Kontakt zu kommen und zu sehen, was die umtreibt. Und wir können da nur voneinander lernen auch. Also ich merke das auch, dass es viele Projekte gibt, viele andere Artenschutzprojekte, Lebensraumschutzprojekte, wo ich viel dazulerne für meinen Bereich. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns richtig oder ich mich richtig aufgehoben fühle, wenn wir uns Menschen darüber einig sind, dass wir langfristig auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns um die Natur kümmern. Und dieser Konsens muss in der Gesellschaft mehr und mehr verankert werden. Und das Schöne ist, ich denke, das passiert, aber es wird halt von der Politik noch nicht ausreichend gewürdigt. Und das ist ein großes Brett oder ein dickes Brett, was wir noch bohren müssen. Und da freue ich mich trotzdem drauf, weil letzten Endes werden wir auch dort Ergebnisse erzielen. Wir sehen ja, wie uns die Ressourcen und die Lebensräume auch verschwinden.
Wir haben heute auch ganz schon viel über Herausforderungen gesprochen. Ich möchte jetzt trotzdem noch einmal kurz zum Abschluss fragen, gibt es ganz akute Probleme, die dich gerade ganz stark beschäftigen? Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer und Silvester, du auch nicht. Wir haben noch eine positive Schlussfrage.
Ja, eigentlich, wie gesagt, ich bin auf vieles eingegangen in dem wirklich tollen Podcast jetzt hier. Das macht mir sehr viel Freude und ich hoffe, dass ich die Menschen da auch ein Stück weit auch angesprochen fühlen, selbst aktiv zu werden. Denn das ist das, was wir weiter mobilisieren wollen. Wir merken halt, dass die Aktivitäten der Menschen da draußen immer mehr beansprucht werden für den eigentlichen Haushalts- oder Lebensalltag und immer weniger Ressourcen für die Natur, die Kraft, die Energie da ist, sondern mehr für Erholung. Ne? Da wünschen wir uns eigentlich, dass mehr Menschen noch mehr direkt aktiv werden für den Art Naturschutz, mitmachen, nicht nur spenden vielleicht, ja, oder Mitglied werden. Das ist das eine. Gut, manchmal kann man nicht mehr leisten, das ist klar, aber dass wir da wieder in so eine gesellschaftliche Normalität kommen, wie das mal eine Zeit lang war, wo sich Menschen überall in allen Bereichen, in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert haben. Und das wünsche ich mir, dass das wieder mehr Fahrt gewinnt. Natürlich kann man demonstrieren, kann das und das machen, kann auch drüber rummaulen und jammern, aber aktiv zu sein, jeder kann was dafür tun, egal was er tut, er muss es nur tun. Unterschriften sammeln geht heute auch. Also es ist eine Bandbreite möglich.
So vielfältig, genau.
Diesen dunklen Fleck oder ich sag mal, diesen immer kleiner werdenden Bereich der Aktiven, den wieder zu vergrößern und das Engagement zu vergrößern für den Artennaturschutz, das wäre mir ein wichtiges Anliegen, wo ich eine große Herausforderung, wie gesagt, auch innerhalb unserer Gesellschaft sehe.
Das finde ich einen sehr schönen, unterstützenswerten Appell. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer fühlen sich jetzt aufgerufen, ihr Möglichstes zu tun. Silvester, du hast es ja beschrieben, es geht klein, es geht groß, wir tun alle, was wir können. Am wichtigsten ist natürlich mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch durch den Wald vor allem. Ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, von deiner Arbeit zu berichten. Das ist natürlich nicht ganz selbstverständlich. Ich freue mich. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben jetzt auch einen guten Einblick bekommen. Wir haben ganz viel gehört natürlich, aber es war nur ein kleiner Teil. Ich sage ja immer, es ist ein Krümel, den wir hier nur berichten können. Für Fragen, Anregungen können uns die Hörerinnen und Hörer gerne schreiben. Sie erreichen uns unter waldoreule@nabu.de. Genau, falls es auch Fragen an Silvester gibt, die reiche ich natürlich gerne weiter. Ich möchte auf jeden Fall erstmal Danke sagen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Vielen herzlichen Dank. War mir wirklich eine sehr große Freude und sehr erfrischend. Und würde mir wünschen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle dann wirklich viele Fragen, Rückfragen auch beantworten können und die Leute ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gewinnen können, mehr hinzugucken draußen und uns noch mehr Luchse zu melden.
Wir hoffen, euch hat auch diese Ausgabe der Waldoreule gefallen. Anregungen und Fragen erreichen uns an waldoreule@nabu.de. Diese Folge wurde produziert und moderiert von mir, Viktoria Wiemer. Schnitt und Bearbeitung, Eva Meyer. Die Waldoreule ist eine Produktion des NABU-Bundesverbandes.